Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Wichtig ist für mich bei Peter Weibel, dass er eigentlich mindestens drei Personen in sich vereint, nämlich Kunstvermittler. Also ist Kurator bei vielen, vielen Ausstellungen gewesen, Direktor eines Instituts für neue Medien in Frankfurt, war Leiter der Ars Electronica, künstlerischer Direktor in Sevilla und eben Leiter des ZKM in Karlsruhe. Zum Zweiten Medientheoretiker, also hat sehr viele Gedanken sich gemacht über Medien, über Kunst, über Medienkunst, hat viele Bücher herausgegeben. Ganz verschiedene Themen von der digitalen Kunst über die Ferngesellschaft, Cyberspace, Feminismus und Medien, die Rolle des Museums, apparative Wahrnehmung bis zur Symmetrietheorie, also ein sehr breites Spektrum. Und zum Dritten ist er auch selbst Künstler, hat sich mit den verschiedensten Kunststrategien vielleicht auseinandergesetzt. Das zeigt sich, finde ich, gut am Titel einer Veröffentlichung von 1982, der da lautet: Mediendichtung, Arbeiten in den Medien, Sprache, Schrift, Papier, Stein, Foto, Ton, Film und Video. Und heute müsste man dann noch hinzufügen, digitale Medien, sicherlich. Jetzt würde mich mal, bevor wir dann direkt zur Destruktionskunst kommen, die man ja, finde ich, auch gut so als Strategie fassen kann, tatsächlich interessieren, diese drei verschiedenen Tätigkeiten. Sind das denn ähnliche Strategien, die die erfordern?
Oh, Sie wollen sehr private Sachen wissen. Also ich bin ja nicht freiwillig sozusagen zum Vermittler geworden oder Theoretiker, sondern einfach, weil ein Mangel gewesen ist. Ne? Wie ich nach Wien gekommen bin, so ungefähr aus Paris 64, hat es diese Gruppe gegeben, die noch keinen Namen hatten, in Brus, Müll und andere. Ja. Es hat Dichter gegeben wie der Ernst Jandl und es hat in der Öffentlichkeit und in den Medien ein vollkommenes Unverständnis geherrscht, was die eigentlich machen. Ne. Und dann, wenn ich dann diese Lesung gehört habe, dann sind da Leute aufgestanden und haben sich beschwert, ja, oder und haben geschimpft und bei den Aktionen, die ohnehin immer nur vor 10 Leuten stattgefunden haben, trotz vieler Bitten, also wenn der Müller und der Brus was gemacht haben, oder nicht, sind sie ja durch die Kaffeehäuser gezogen und gesagt, bitte kommen heute Abend mache ich eine Aktion. Es ist trotzdem keiner gekommen. Aber wenn sie darüber gesprochen haben, wo sie es nicht gesehen haben, hat einfach das Vokabular gefehlt. Ja. Und so, dass ich gezwungenermaßen angefangen habe, mich zu diesen Aktionen zu äußern. Ja. Und dann haben sie dann einfach die Leute umgeredet, haben gesagt, was ist denn da für ein komischer Mensch, der kann dazu was Theoretisches äußern. Ja. Und dann haben die mich gebeten, ich soll das niederschreiben. Ne. Dann habe ich es niedergeschrieben, dann ist es nicht publiziert, weil es so schwierig war. Ja. Aber die Leute haben gemerkt, hier ist jemand, der ist zwar 10 Jahre jünger, aber nachdem ich in Paris gewesen bin und Zeit hatte, viel zu lernen und zu lesen, und das damals war es schon so in Paris, dass man 63er schon Levi Strauss und solche Sachen auf Französisch lesen konnte oder auch schon Yves Klein und solche Sachen kannte, was in Österreich noch nicht der Fall war. Und man konnte dann sagen, aha, da verwendet jemand wie Yves Klein die nackten Frauen als Pinsel, jetzt verwendet der Brus seinen eigenen Körper als Pinsel. Ne? Oder der Müll treibt dieses Spiel mit von Yves Klein weiter. Also man konnte das Sachen
Parallelen bilden.
Und so bin ich gezwungenermaßen hineingedrängt worden, dass ich theoretisch mich zu diesen ganzen Dingen äußere. Ne? Also das heißt, Jandl damals, man muss bedenken, wir verdanken die Einladung nach London, verdanken wir Jandl. Ne? Weil Bob Cobbing, den Namen haben Sie gelesen, der hat gehabt Better Books, der war selbst ein konkreter Poet. Und 65 war eine gigantische Lesung in London mit den ganzen Beat-Poeten und da war der Jandl dabei. Und das war ein riesiger Erfolg. Der Peter Watson, der später berühmte Filmregisseur, hat das Ganze verfilmt. Und dann hat man den Jandl gefragt, ob es noch mehr solche Leute gibt wie ihn. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt noch einige, da hat er darauf hingewiesen, auf Mühl, Nietzsche, Brus und Krähen und Micha.
Solche Verrückten.
Ja, und da haben sie mir eingeladen worden. Ja. Aha. Also das heißt, und damals war es so, der Jandl war damals nur also im Ausland bekannt, in Österreich und in Deutschland hat er noch kein Buch gemacht. Der Jandl hatte ungefähr 8 Jahre Ablehnung hinter sich, das war ein Aktenordner so dick, mit Schreiben und Verlagen, wieso sie seine Bücher, seine Gedichte nicht publizieren. Ne? Und Und ich war der Einzige, der hat, wenn er dann eine Lesung gemacht hat, die Meirika, musste ich dann hingehen und das einleiten oder ableiten. Ja? Und dann habe ich das auch dann irgendwann einmal, nachdem er dann publiziert hatte, konnte ich diese frühen Reden zu seinen Texten dann publizieren. Ne? Immer noch von der Vorwort vom Herausgeber, dass das Blödsinn ist, aber nachdem es schon das jetzt gibt, muss man das publizieren. Ich muss auch erzählen, was interessant war. Sie sehen auch hier in London, wir waren ja im Afrika Center. Das war ja keine qualifizierte Institution. Ja? Natürlich ist es heute eine legendäre Veranstaltung, aber damals war das ja nicht so, dass das ICA, Institute of Contemporary Art, irgendeine angesehene Institution, das genommen hätte. Ne? Wir sind gewissermaßen, stellen Sie sich vor, wir würden diese Ausstellung hier machen im Afrika Center. Ne?
Ja.
Das wäre statt dieser Studentenbude.
Ja? Einfach ein Raum bei Covent Garden.
Richtig, genau. Und wir waren, und die Bedingungen waren ja so, die hatten ja auch kein Geld, wir haben geschlafen, also Nietzsche und ich haben geschlafen in einem Doppelbett von einer Familie, ja, die dann auf die Couch gezogen ist, sozusagen. Ne? Also die Künstler haben alle privat gewohnt, die Reisen mussten sich selbst bezahlen. Ich habe damals in Köln gearbeitet, im Fließband, und konnte in einem Hostel an dem Auto des berühmten Zahnarztes und Sammlers Sohn, konnten wir gemeinsam mit seinem Auto nach London fahren. Dann vorher hatten wir aber, der Bruce und ich haben vorher eingereicht, also bei der Gemeinde Wien, für einen Reisekostenzuschuss. Wir waren naiverweise der Ansicht, wir sind Künstler. Ne? Jetzt sind wir da hingegangen zur Gemeinde Wien, zum Kulturreferenten der Gemeinde Wien. Der ist ungefähr so weit von der Wirklichkeit entfernt wie der heutige Kulturreferent in München. Ja? Ja? Und der hat uns angeschaut, ja? Und hat gesagt, ob wir bei Trost sind, ja, zu glauben, wir seien Künstler. Wer würde uns einen Reisekostenzuschuss geben, wenn wir Künstler wären? Ja, wir sind aber keine. Er hat wirklich gesagt, wir sind ja eher, das kann es gar nicht glauben, eher Massenmörder.
Ja, eher Massenmörder.
Hat er gesagt, das ist Künstler. Ja. Da habe ich dann gesagt, das bescheidene Theoretiker, habe ich gesagt, wissen Sie, ich kann das aber ableiten, dass wir Künstler sind. Er hat gesagt, was möchtest du ableiten? Ich gehe jetzt ganz bescheiden, wir können nachweisen, also ich kann nachweisen, wir kommen von Klimt und Schiele und Kokoschka. Ja? Und hat der gesagt, 66, das ist ja das Problem, das waren ja auch keine Künstler. 66 noch in Wien. Ja, ja, ja. Dadurch war es auch möglich damals, ja, diese Arbeit von Klimt und Schiele in der Herr Leopold, der Augenarzt, der heute die berühmte Sammlung hat, für 100 Schilling zu kaufen, ja, bei Auktionen, weil es wirklich keiner wollte. Ja. Also die Umstände waren also sehr, sehr schwierig, dass wir da hingekommen
sind. Das ist ja vielleicht auch wichtig, sich das vorzustellen, dass dieses Dyers, dieses Symposium, alles eigentlich unbekannte Leute damals waren.
Private Initiative. Ja.
Also keineswegs irgendwie Künstler, Stars, die sich mal zusammenschließen und sich treffen, sondern eben wirklich Leute, die eigentlich kein Geld hatten. Ich glaube, Al Hansen aus Amerika zum Beispiel konnte gar nicht wirklich anreisen, weil er halt überhaupt kein Geld hatte. Und genau. Mich interessiert nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir sagen, Destruktionskunst ist eine Strategie, wann sind Sie denn zum ersten Mal mit dieser Möglichkeit der Destruktion so in Kunstkontext in Berührung gekommen?
Das war im Avantgarde-Film. Der Avantgarde-Film hatte schon, also indem er auf das Celluloid gekratzt hat, war das ja schon, also der Avantgarde-Film war in dieser Zeit sehr stark materialgebunden, Materialdestruktion, ja, und deswegen ist ja auch der Begriff Aktionismus entstanden, den ich herleiten konnte. Es hat bei Schwitters gegeben den Begriff Materialkunst, Materialbild, Materialmalerei. Ja. Und dann habe ich gesehen, na gut, was der Müll und der Nietzsche macht, das ist Materialaktion. Sie haben bestimmte malerische Materialien und da braucht man dann nur das Wort Mal weglassen, da kommt daraus Aktion und dann das Wort Aktionismus. Ne? Das heißt, aber diese Techniken waren ja schon, ja, die hat auch Jürgen Klaus in seinen Büchern seiner Zeit schon beschrieben, ja, waren ja schon Destruktion, also die Destruktion der Leinwand, ja, oder Destruktion eben der Materialien, die man nicht einsetzt zur Repräsentation von Wirklichkeit, sondern der Eigenwert des Materials spielt eine Rolle und dann wird das Material selbst zerstört. Das war schon ein ausgereifter Diskurs, eben schon zwischen 60 und 63. Darum ist es auch schön zu sehen, wenn eben 61 im Metzger diese Autodestruktion macht, ja, das ist ja nicht eine Einzelleistung, ja, die in den Himmel gefallen wäre, sondern die war schon im Höhepunkt eines Diskurses. Ja. Die Autodestruktion war schon eine Debatte eben in Mailand um 59. Ja.
Das ist ja auch vielleicht eine wichtige Unterscheidung, nochmal, die macht auch Justin Hoffmann in seinem Buch, dass Destruktionskunst halt nicht meint Zerstörung von Kunst, ja, also Kunstattentate oder Ikonoklasmus, sondern eben Zerstörung zum Zwecke der Kunst sozusagen. Wie hat sich das dann denn in Ihrem eigenen Werk geäußert? Sie kamen ja eben eigentlich so aus der Richtung Dichtung, Aktionspoesie. Wie kommt man da zur Zerstörung?
Was man hier gesehen hat, das Verbindende, ja, aber nicht diskutierte, ja, war die Herkunft von Gustav Metzger, ja, ebenso dann, dass als Jude in seinen ganzen Aktivitäten eigentlich gegen den Faschismus gearbeitet hat. Ja. Aber viele Künstler, sozusagen, die waren eher selbstreflexiv, also in der intrinsischen Welt des Materials und haben sich Überlegungen, ja, so von der, also sozialer Gewalt, ja, ja, oder sozialer Destitution nicht in die Werke hineingelassen. Ja, ja. Was mich sozusagen mit Metzger damals, nur ich war halt einfach mit Abstand der Jüngste, dadurch schwierig, ja, zu kommunizieren, weil es war auch in diesen Künstlerkreisen ein sehr starker Konkurrenzkampf. Ja, ja. Man hat um jedes Wort gerungen, um jede Sekunde, da man auftreten durfte. Man hat gesagt, das hast du 10 Minuten Zeit, das musst du aufhören. Ne. Wenn man versucht, ein Lego zu reden, ist man gewissermaßen von der Bühne gestoßen worden. Ja, ja. Also deswegen sind es dann auch immer wieder zu simultanen Aktionen gekommen, ja, weil es war immer, die Leute waren zum ersten Mal, haben die Chance gehabt, ja, vor der größeren Öffentlichkeit, hat man sie gesehen, diese Bilder, zumindest für 15 Leute aufzutreten und nicht im Keller, ja, ohne Leute. Ja, ja. Also, aber und was damals oder unterschwellig schon war, auch bei Schauspieler Rebell, ja, eindeutig, ja, also der Kampf gegen den Faschismus und die Aufarbeitung des Faschismus. Ne. Also insofern hat das destruktive Element sich sehr stark abgeleitet, ja, aus dieser Auseinandersetzung. Es war aber kein tragendes Thema, es war ein unterschwelliges Thema, was einige Leute verbunden hat, ja, eben Schauspieler Rebell, Gustav Metzger und mich, die dieses Thema behandelt haben. Ne. Ich habe damals ja einen Avantgarde-Film gezeigt zu mir und dann in meinem Vortrag, ja, über die nicht-affirmative Kunst, ein Begriff, der von Marcuse abgeleitet ist. Also seine These war ja, dass die Kunst nur affirmativ ist. Und ich wollte ihm zeigen, dass es auch nicht-affirmative Kunst gibt. Und dabei hat klarerweise die Destruktion eine Rolle gespielt. Man muss so sagen, die Destruktion rührt daher von einem Trauma. Man muss sich vergegenwärtigen, was ein Trauma bedeutet. Trauma heißt so viel, man liest ja immer wieder in den Zeitungen, man liest es dann sozusagen, wenn berichtet wird von sexuellen Traumen. Wieso die Ehefrau nicht berichtet, dass ihr Ehemann mit der eigenen Tochter Geschlechtsverkehr hat. Oder solche Dinge, das kommt davon. Traumatisches Erlebnis heißt, das Erlebnis ist so schrecklich, ich kann weder darüber sprechen noch zuhören. Das heißt, wenn die Tochter sich bei der Mutter beschwert, macht sie die Augen zu und will das nicht hören. Das heißt, Trauma heißt so viel, über eine Erfahrung nicht reden zu können noch zuzuhören. Und gerade das ist halt passiert mit dem Holocaust und mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Faschismus. Eine Erfahrung, die traumatisch sehr nachgewirkt hat. Und die Versuche, die damals gemacht worden sind, war eben diese Zerstörung, ja, die das eigentlich das Trauma bedeutet, also die Zerstörung der Repräsentationsfähigkeit, der Sprechfähigkeit, der Artikulationsfähigkeit, wie die künstlerisch umzusetzen. Ja. Dass dann klarerweise also Klavierzertrümmerung einerseits ein Angriff war auf die bürgerliche Kultur, ja, die dieses Regime mitgetragen hat. Ja. Das ist sozusagen, es war ein wesentlicher Angriff zu sagen, Kultur selber, ja, ja, war Teil dieses bestialischen Regimes. Damit hat man sich legitimiert, Klaviere zu zerstören. Ja. Aber gleichzeitig war man selbst ein Barbar. Ja. Man hat ja eben auch Instrumente zerstört. Ja. Man hat auch Bücher verbrannt. John Lessem hat verbrannte Bücher damals eben ausgestellt auf Leinwänden. Ja. Also es war zwar gedacht als Erinnerung, ja, an die Verbrennung der Bücher in Deutschland. Mhm. Insofern war die Erinnerung, diese war ein Protest, aber gleichzeitig hat er auch Bücher zerstört. Ja. Das heißt, auch diese Kunst hat sich von der Trauma nicht wirklich befreit. Ja. Es ist gewissermaßen die Zerstörung fortgesetzt. Und über solche schwierige Themen zu sprechen, ja, war damals auch nicht leicht, muss man sagen. Ne? Mhm, ja.
Mich würde jetzt noch mal kurz interessieren, Sie haben ja aber vor Dias, also vor diesem Symposium, was im September 66 stattfand, auch schon mit dem Motiv der Zerstörung gearbeitet. Was war das, was Sie selbst interessiert hat daran? Und was war das für eine, können Sie zum Beispiel mal ein Beispiel für eine Aktion nennen, wo Sie selbst...
Na gut, also ich habe angefangen als Dichter und klarerweise fängt man zuerst mal an, ja, die Buchstabenketten zu zerstören. Ja. Also die Ordnung der Sätze, die Abstände zwischen den Buchstaben. Ja. Also das, was man nennt Par Erga. Ne. Also es gibt ja eine Hierarchie, auch in der Sprache, das sieht man schon in der Schreibmaschine, ja, sind so die Buchstaben so geordnet, dass das E in der Mitte ist, weil das E ist der häufigste Buchstabe, der getippt wird. Ja. Und dann gibt es am Rand, ja, sozusagen eben die Par Erga, das sind die Satzzeichen und Buchstaben, die nicht so verwendet werden. Ne. Und da kann man schon überlegen, ja, wieso soll ich jetzt diese Hierarchie, ich bin ja eigentlich als junger Student gegen die Hierarchie, ja. Also muss ich damit anfangen, auf der Maschine selber, ja, die Hierarchie zu zerstören und die Nebenzeichen zu bevorzugen statt der Hauptzeichen. Das Alphabet von A bis Z sind die Hauptzeichen. Also habe ich gesagt, mache ich Gedichte mit den Nebenzeichen, mit Beistrichen, mit Punkt und oder ich akzentiere mehr diese Nebenzeichen und die Leerstellen als wie die Buchstaben selber. So hat das gewissermaßen angefangen als Zerstörung einer Hierarchie in den Zeichenketten selber. Dann habe ich gesehen, aha, das Ganze ist auch noch auf dem Papier. Und dann kommt klarerweise, und das ist die Maschine, und da kommt dann die nächste Phase, dass ich versuche, diese Semantik runterzudrücken auf die Pragmatik und zu sagen, okay, die Maschine, die die Hierarchie erzeugt, die muss ich auch zerstören. Ne? Also im Grunde war die Zerstörung der Hierarchie, die sich in der Maschine selbst abbildet. Ne? Also da kann ich sagen, statt eines flammenden Gedichtes, wo ich da schreibe, oh, du edle Flamme, rette das Herz der Revolution, lasse ich das Papier selber brennen. Ne? Und da konnte ich eine Maschine hinstellen und habe das Papier dann verbrennen lassen. Ne? Oder, also Aktion, das war dann plötzlich eine dichterische Aktion. Oder ich habe gesagt, ich kann ja nicht blind schreiben, ja, also ich kann, also damals noch weniger wie heute, ja, heute geht es schon besser, ja, aber habe ich mir die Augen verbunden, öffentlich, ja, und habe da kein Dicht vorgelesen und habe dann blind geschrieben, was ich versucht habe herauszufinden, und dann habe ich dieses Gedicht vorgelesen. Ja. Das war klarerweise auch schon ein zerstörerischer Akt mit der Maschine. Und dann habe ich gesagt, na gut, da kann man nicht ein Stück weitergehen, dann kann man, das heißt, die elektrische Schreibmaschine, kann man wirklich die Stromleiter nehmen und der Strom ist selbst auf der Maschine. Dann war die Frage, wer möchte hier schreiben? Ja? Ja? Natürlich schon mit der Warnung, dass er dabei sterben kann. Ne? Ja? Aber das ist auch genau der Fall, wenn jemand einen politischen Text schreibt, sozusagen als Dissident in Russland, stirbt auch tatsächlich sozusagen. Ne? Ja? Also so habe ich versucht, eben ideologische Gründe, ideologische Ideologien, die ich angegriffen habe, auf die Maschine zu bringen. Ne? Also, und so habe ich dann angefangen, mit die Maschinen nicht wirklich sozusagen zu hacken und zu zerstören, sondern das, was die Maschine macht, ja, auf der Maschine selbst zurückzuübertragen, in der Hoffnung, dass man dann besser erkennt. Ja. Also ich habe gewissermaßen an die Buchstabenketten auf Papier nicht mehr geglaubt. Ja. Also einer meiner frühesten Beispiele war, dass ich gesagt habe, das in die Hand nehmen, ja, von einem Papier, vom Buch, ja, und das Umdrehen ist schon ein Akt. Ja. Und Sie wissen das selber, Sie können sich dabei gelegentlich verletzen. Papierseiten können so scharf sein, dass Sie einen kleinen Schnitt haben. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, das Umblättern selbst ist schon ein poetischer Akt, nicht das Lesen des Gedichtes. Da habe ich dahin eine Zeichnung gemacht, bitte hier beim Umblättern verletzen. Ne? Und so sozusagen das war dann ungefähr 64, ja, ist das entstanden eben, also dass ich gesagt habe, aha, beim Umblättern wird der eigene Körper verletzt oder so. Also es ist schon, also ich habe dann immer gesprochen von Danger Art, ja, von einer Kunst, die gefährlich ist, der sie benutzt. Ja. Das habe ich dann ausgedehnt in der Carissa Stephan, dass ich dann gesagt habe, betreten auf eigene Gefahr, das war dann 66, ja, und wenn jemand reingegangen ist, ja, dann ist die Decke runtergefallen, eine Wolldecke. Ja, ja. Klarerweise hat dann der Stefan gesagt, das ist eine schöne Idee, ja, aber dass du nur das Zeichnen ausstellen, wir machen das nicht wirklich. Ja, ja. Also konnte ich nur die Zeichnen ausstellen. Ja,
Also Sie haben quasi Hierarchien, die man normalerweise akzeptiert, zum Beispiel in der Sprache.
Die man gar nicht sieht, ja, denen man blind folgt. Ja.
Und auch Gewalten, die ausgeübt werden, ohne dass man sich ihrer bewusst wird, versucht, deutlich zu machen.
Ich bin dann in diese Prozesswelle gekommen, ne, durch meine Kunst. Ja. Ich sage immer, ich hatte in der Sesskern in Wien wenige Leser, aber das waren sehr treue Leser. Nämlich 2 Staatsanwälte und 6 Polizisten. Ja. Die haben alles gelesen, was ich gemacht habe. Ne, und haben mich immer vorgeraten. Ja. Dadurch hatte ich eine enorme Prozesserfahrung und dadurch habe ich immer, und ich habe auch die Prozesse immer gewonnen. Ne, und dann ist es so gewesen, dass mich gewundert hat, wenn ein Richter etwas spricht, das sind physikalisch gesprochen nur Schallwellen. Ne? Der macht den Mund auf, ja, und da kommen Schallwellen heraus, ja, und das sind Wörter, aber die führen dann dazu, dass jemand für Jahrzehnte eingesperrt wird. Also wie kann es sein, dass Worte, ja, solche eine soziale Wirkung haben? Ne? Hier sieht man die Gewalt der Sprache. Ne? Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat, ja, weil die ganze Geschichte nichts anderes ist, als wie Gesetze, das sind gedruckte oder gesprochene Worte, und die Gewalt des Gesetzes ist eigentlich die Gewalt der Sprache selber. Ja? Und wie kann man diese Gewalt sichtbar machen? Ja? Und das hat dazu geführt, dass ich versucht habe, eben die Medien dieser Gewalt selbst zu destruieren. Also es war nicht so sehr die Destruktion. Und das war das auch, was mich mit Metzger verbunden hat. Ja? Mehr, viel mehr als mit den anderen, ja? Die dort aufgetreten sind.
Ja? Wie war denn da Ihre Position innerhalb der Wiener quasi? Wenn Sie das so beschreiben, dann hört sich das ja doch nach einem sehr anderen Ziel an, als das vielleicht Leute wie Nitsch oder Bruce hatten.
Also wenn man genau hinschaut, habe ich über Nietzsche nie geschrieben. Ja. Weil Nietzsche war mir schon immer zu katholisch. Und wenn man auch genau hinschaut, es gibt einen berühmten Text von Oswald Wiener, ja, dem Heros der Wiener Gruppe, und der hat einen, als Freundschaft einen Text gemacht zu der ersten deutschen Publikation im März Verlag über Nietzsche, und der ist im Konjunktiv geschrieben. Ja. Also er hat auch nicht, das war alles im Konjunktiv. Es sei, es möge, es könne und so weiter. Ne. Also Nietzsche war schon damals sozusagen der, er war unterstützt, weil er halt provoziert hat und Skandale gemacht hat. Und wenn so eine kleine Gruppe ist, ja, es waren vielleicht 10 Leute, wie ich immer sage, 10 Leute gegen 6 Millionen Österreicher, ja, dann wird man klarerweise, wenn wir nur 10 gegen 6 Millionen sind, wird man jeden behalten, der noch dabei ist. Ne, ja. Aber innerhalb der Gruppe waren schon extreme Spannungen. Mhm. Ne. Das war zum Beispiel so, wie wir dann geplant haben, die Universitätsaktion, also Oswald Wiener und ich, das war 68, die berühmte Kunstrevolution-Aktion, war von vornherein klar, dass niemand von uns den Namen Nietzsche erwähnen wird. Ja. Das ist auch nie erwähnt worden. Ja. Es war klar, dass der Mühl und der Brust dabei sind, ja. Aber und damals hat der Schwarzkogler noch gelebt, habe ich gewagt, den Namen Schwarzkogler zu erwähnen, vielleicht sollten wir den Rudi einladen. Dann ist der Brust aufgestanden und hat gesagt, also so eine Frechheit, ja, so eine schlechte Künstler einzuladen, führt dazu, dass er zurücktritt. Ja. Mhm. Er will da gar nicht mehr mitmachen. Da habe ich eine Woche gebraucht, den Brust wieder zu überreden. Also, dass ich habe mit dem Schwarzkogler gar nicht gesprochen, ich habe ihn nur erwähnt. Ja? Also, ich bitte dich wieder zurückzukommen. Ne? Mhm. Also, die Spannung der Gruppe war ziemlich enorm. Ne? Und klarerweise hat man es dann, wenn man mit 10 Jahren der Jüngste ist, hat man es nicht einfacher. Ne?
Wie war denn das, also eben diese Proposals on Non-Affirmative Art, die Sie vorgetragen haben bei dem DICE-Festival, bei dem Symposium, da hat Ihnen ja Otto Mühl geholfen. Wie kann man sich das vorstellen?
Also, ich wollte eben damals auch zeigen, es war eigentlich so, dass ich bei dem Vortrag selber schon wollte, dass er mich, eben um die Gewalt der Sprache zu zeigen, ja, dass er mich während des Vortrags schlägt. Ja. Aber damals, 1966, war rohe, direkte Gewalt, also direkte Aktion, da war man noch theoretisch weiter, hat der Mühl abgelehnt. Ja. Er hat dann aber gesagt, Sie haben es gesehen, er wird mich bandagieren, ja. Er wird mich einbinden, sodass ich nicht mehr sprechen kann. Ja. Er wird mich mit Klopapier, mit Müllpapier einwickeln und alles zu ist wie eine Mumie, ja. Also gewissermaßen ein Beckerscher Akt. Becker war damals eine wichtige Figur für uns, ja, für alle Beteiligten. Ja. Also das, weil Günter Brus dann öffentlich defiziert hat und uriniert hat, hat 2 Jahre Diskussion bedurft, ja, und der Hauptbeziehungspunkt war neben Atto, ja, immer auch Beckett, ja, dass man gesagt hat, wie können wir ein Stück mit Beckett hinausgehen, ja, um ihm quasi die Notdurft der menschlichen Existenz noch deutlicher darzustellen.
Die Kreatürlichkeit.
Ne, und solche Dinge. Mhm. Ne. Aber 66 war das noch nicht so weit, sodass der Mühl sich geweigert hat, mich echt körperlich, physisch zu traktieren. Das ist das Geschehen mit diesem Papier. Ja.
Und Sie haben dann aber auch bei anderen Aktionen wiederum mitgemacht, zum Beispiel 10 Rounds for Cassius Clay, das war so
Da habe ich den Schiedsrichter gespielt, habe gesagt, wann Stopp ist und wann wieder angefangen wird. Also das waren diese 10 Runden. Ja.
Können Sie mal kurz beschreiben, wie kann man sich das vorstellen?
Es war schwierig, eine Frau zu finden, die mitmacht, ja, also bei einer Materialaktion. Normalerweise waren das nackte Frauen, die halt dann Müll mit diversen Materialien aus der Küche, hauptsächlich aus der Mahlküche und aus der Kochküche, sozusagen bewirft und beschüttet und besprüht. Und dann ist eine Frau gefunden worden, selbst eine amerikanische Künstlerin, die war nur oben ohne, sozusagen, die hat sich geweigert, ganz auszuziehen, was wir dann klarerweise akzeptiert haben. Und dann haben die einen Kreis gebildet, Mühl und Brus, ja, und haben eben sozusagen, es gibt eine gewisse Partitur, ja, und haben dann auch die Partitur sozusagen zu dritt sich gegenseitig eben dem Material der Schlammschlacht, sie war noch sehr faschistisch, ausgesetzt. Ne. Aber klarerweise geht irgendwann einmal sozusagen, erschöpft sich das sehr schnell in Routinebewegungen, ja. Das musst du immer dann einen Moment finden und sagen, jetzt ist Stopp, ja, weil sonst machen sie immer das Gleiche. Ja. Das sind Rituale der Wiederholung. Ne. Und wenn man dann das unterbrochen hat, dann konnten sie eine Minute wieder aus diesem Kreis austreten, kurz eine Minute nachdenken, was können sie Neues machen, und dann wieder von vorne anfangen. Ne. Also es hat gewissermaßen eine dirigente Funktion gehabt, ja, wo ich immer abschätzen musste, ist es jetzt zu früh abzubrechen oder der richtige Moment oder zu spät. Ja. Mhm. Aber ich bin nachher von den Spielenden gelobt worden, also habe ich es richtig gemacht. Ja.
Wie war da Ihre eigene Position? Wann ist es zu früh, wann ist es zu spät? Wie weit darf man gehen?
Naja, nachdem ich die Aktionen ja kannte, ne, also über die Jahre weg, die Variationen, kann man einfach aufgrund der Erfahrung sehen, jetzt beginnt die Wiederholung, ja, jetzt beginnt der Lehrer des Rituals, ja, und jetzt sozusagen muss man Stopp machen. Ja. Hm? Mhm.
Also Ritual war zum Beispiel für Sie etwas, das nicht wichtig ist, was ja bei Leuten wie Hermann Nitsch dann so eine essentielle Rolle spielt.
Wirklich? Ich war ein Gegner des Rituals. Ja. Mhm.
Warum?
Weil das sind profanisierte Formen der Kirche. Ne? Also Nitsch war immer ein Produkt des barocken Österreichs sozusagen. Ne? Ja, ja.
Es ist ja auch
das macht dann auch in Bayern so beliebt. Ja.
Es ist ja auch eine Materialfrage. Ja. Es wird etwas zerstört und das können Tiere sein. Also Raphael Montanius Ortiz zum Beispiel hat eben mit Hühnern gearbeitet, zum Beispiel, die dann zerstört wurden, die er zumindest irgendwie töten wollte, was ihm da nicht erlaubt wurde. Es kann Selbstverstümmelung sein, wie bei Günter Brus. Es können Möbel sein, wie bei Milan Knijak, Musikinstrumente. Es können Maschinen sein, wie bei Gustav Metzger. Es können Kleider sein, es können Bücher sein. Ist das wichtig? Welches Material spielt das eine Rolle?
Es ist wichtig, weil ich darf vielleicht nochmal zurückgehen nach das, was ich gesagt habe, auf die Traumatisierung, ja, durch den Holocaust, auch durch die Atombombe, darum steht auch richtig im Booklet, dass Metzger war einer der 100 Leute, die Manifeste gemacht haben, ja, gegen die Atombombe, ja, also das war also der Faschismus, der Holocaust und die Atombombe, das waren die drei Referenzpunkte. Ja. Da muss man etwas in Erinnerung rufen, was in den Kunstgeschichtsbüchern nicht steht. Yves Klein, ja, war 52, 53, fast ein Jahr lang in Japan, ja, und hat dort dann gesehen eben die Spuren, ja, der verbrannten Opfer in der Erde. Und diese Fotografien waren nicht der Ausgangspunkt für die Gutai-Gruppe, 56 bis 58, ja. Das heißt, eine Gruppe, die exakt diese Fotografie nachgestellt hat, ja. Also Figuren in Schlamm, die in Schlamm versinken, ja, also in dem Erdboden gleichgemacht sind, ja. Diese Fotografien waren auch der Ausgangspunkt für die Arbeit von Yves Klein selber. Er hat sozusagen, wenn er dann Leinwände genommen hat und hat sie verbrannt sozusagen, ne? Oder wenn er die Modelle auf die Leinwände gegeben hat, hat sie eingespielt, sodass sie Spuren hinterlassen, die dann, wenn sie dann mit Feuer besprüht werden, dann nicht verbrennen. Ja? Ja? Das sind die ganze Entscheidung sozusagen, ich hinterlasse Spuren von Körpern auf der Leinwand, ist tief geprägt durch diese Erfahrung in Hiroshima. Es gibt sogar Bilder, also von Yves Klein, ja, Bodypaintings, ja, also Anthropometrie, die heißen sogar Hiroshima. Ne? Das Problem ist nur so, wenn man das auf dieses Gehirn zurückführt, ja, dann gefällen diese Bilder nicht mehr. Ne? Das heißt, dadurch hat das Centre Pompidou eine Ausstellung gemacht vor ein paar Jahren über Yves Klein und hat es zu Wege gebracht, dass nirgendwo das Wort Hiroshima vorkommt. Ne? Sie haben den ganzen geschichtlichen Kontext dieses Werkes verleugnet, weil sonst der Anblick dieser ist natürlich für die Touristen besser. Man hat Spuren von nackten Frauen, als dass man sich durch die nackten Frauen erinnert an die Opfer des Holocaust. Ne? Und das ist aber exakt die Quelle, ja, der Destruktionsarbeit von Metzger. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt exakt dieser Spur folge, macht es Sinn. Ja. Also Bücherverbrennungen, weil es die Bücherverbrennungen gegeben hat. Ja. Also man muss schon Materialien erwählen, ja, die in einem historischen Kontext stehen von diesem Trauma. Ja. Wenn man, dann, man kann aber dann sagen, ich verzichte darauf, ich nehme jedes Material. Ja. Dann erhebt sich klarerweise die Frage, ob das dann noch eine stringente künstlerische Arbeit ist, ob sie nicht dann eine beliebige Arbeit wird. Ja.
Aber was kann das...
Wir waren damals dann viel strenger. Ne. Also die Künstler selber waren viel, viel strenger als wir die späteren Kunsthistoriker. Ne. Wir haben sehr scharf, ja, ja, die jeweiligen Kollegen beurteilt, gesagt, das ist eine gute oder schlechte Arbeit. Ja.
Man kann ja dann bei Yves Klein zum Beispiel auch einfach eben gar nicht auf die Idee kommen, dass es sich da um eine politische Arbeit handelt.
Das ist das Ergebnis der Kunstgeschichte. Ja, ne?
War das denn damals immer ganz klar? War das eine klare Trennung zwischen den Teilnehmenden? Wer ist politisch, wer
das
nicht?
Das war eine ziemlich klare Trennung, ja. Das ist auch zum Beispiel, wieso Beuys nicht eingeladen war und wieso Vostell eingeladen war. Weil klarerweise, der Vostell hat Arbeiten gemacht, ja, zum Dritten Reich, zum Holocaust. Beuys hat sich nie geäußert, ja, zum Vietnamkrieg. Ja. Das haben wir alle getan. Wir Aktionisten haben gemacht, zu dritt, Bruce Müller und ich, eine Vietnamparty. Ja. Vostell hat sich sowieso die berühmten Arbeiten gemacht, dieses Flugzeug mit den fallenden Lippenstiften. Ja. Also Beuys hat sich zu Vietnam nie geäußert, er hat sich zum Dritten Reich nie geäußert. Hätte auch nicht können, ja, weil es wäre für ihn eine einzige Blamage gewesen, wenn er erzählt hätte, was im Dritten Reich er wirklich gemacht hat. Ja. Also es war damals ganz klar, Beuys kann nicht eingeladen werden. Ja. Also er war nicht ein Künstler der Destruktion. Ja.
Was kann denn Destruktion? Sie haben gerade gesagt, man nimmt sich Materialien, die irgendwie besetzt sind, ja, und zerstört sie zum Beispiel nochmal. Was kann das denn erreichen?
Es kann, glaube ich, dazu führen, dass der Zustand des gewissermaßen bewusstlosen Tabus, ja, der Traumatisierung aufgebrochen wird. Eine Gesellschaft, ja, die Tabus und Traumas dulden, ja, setzt ununterbrochen Gewalt fort. Ja. Und die Beendigung der Gewalt kann nach jetzigem Stand der Zivilisation, vielleicht gibt es in 100 Jahren bessere Möglichkeiten, aber im jetzigen Stand der Zivilisation kann das nur gelingen, eben wenn die, wenn das Tabu sozusagen oder das Trauma sozusagen artikuliert wird. Ja. Also das heißt nicht, Gewalt auszuüben, ne, ja, aber die Gewalt als solche sozusagen oder die Hierarchie oder die Hegemonie als solche zu artikulieren. Ja. Nicht sagen, ich schweige und ich sehe das nicht, ne, weil dann bin ich weiter in dem Zustand des Traumas und ermögliche dadurch die weitere Ausübung von Gewalt.
Aber wie weit ist die Frage, die natürlich sofort kommen muss, darf ich dabei gehen? Also Sie haben selbst zum Beispiel ja auch bei Performances so Drahtballen ins Publikum geworfen. Sie haben später auch Anfang der 70er Jahre bei der Arbeit TV Tod 1 haben Sie Fische gefilmt. Also die Frage ist immer zum Beispiel, darf man eben Tiere umbringen? Und dann ist eben die Frage, darf man Menschen schädigen? Wonach entscheidet man das?
Also es gibt zwei Punkte. Also erstens, wie Sie sehen, kann man ziemlich weit gehen. Ja. Und das Zweite ist teilweise Folgendes. Man muss eine theoretische Differenz beibehalten zwischen Repräsentation und Realität. Ja. Also es ist ein Unterschied, ob jemand malt gewissermaßen die Zerstörung eines Baumes, ja, oder ob er dann selbst hingeht, ja, und diesen Baum selbst zerstört. Ja. Also sagen wir mal, jemand ist ein Grüner, ja, und sagt, ich mache mir Sorgen um den Waldbestand, jetzt gehe ich hin, jetzt mache ich ein Bild, wo der Wald brennt. Ja. Es könnte aber so weit gehen, nach einer bestimmten Logik, ich gehe hin und zerbrenne den Wald selber, um darauf aufmerksam zu machen, ja, dass andere den Wald verbrennen. Wir haben Künstler heute, schätze ich einmal, wie eben den berühmten Serrano, ja, oder eben Santiago Serra, ja, ja, die diese Grenze überschreiten. Ja. Und zwar nach diesem Motto, dass wir dann so schauen, ich kann mir eine Aktion ausdenken und das ist, wo die Grenze überschritten ist. Ich kann sagen, ich mache eine Ausstellung, wo ich den Erstbesten, der reinkomme, zufälligerweise erschieße. Und dann sage ich, wissen Sie, ich möchte darauf aufmerksam machen mit dieser Aktion, dass in dieser Welt jede Sekunde ein Unschuldiger zufällig stirbt. Ja, durch die Globalisierung, durch Waldbrände, also durch das Großkapital. Ne. Dann würde ich sagen, ist die Grenze zwischen Repräsentation und Realität überschritten. Ja. Beim Sarama sieht man es sehr deutlich, ja, wenn jemand sagt, ich bin gegen den Sextourismus, ja, und sage der Herr zu einem jungen Mann, masturbiere von mir hier für meine Kamera und ich gebe dir $10, dann macht er das Gleiche wie der Sextourist, den er angeblich anklagt. Ne. Er müsste nämlich immer sagen, wenn er korrekt wäre, müsste er sagen, das ist ein Kunstwerk von dir und von mir, ja. das ist kein Kunstwerk von Santiago de Sierra selber, sondern er müsste den Namen nennen als Autor, weil er hat die Hauptrolle gemacht, er hat masturbiert, ja, er war nur der Kameramann. Ne, ja. Und dann müsste er sagen, und was immer wieder damit verdient, muss die Hälfte dir gehören. Dann wäre es korrekt. Ja, ja. Dann wäre es auch nicht ein missbrauchter Junge, der einfach für eine Kamera masturbiert. Das ist ein Unterschied, ist ja ganz egal. Der eine schaut zu mit dem apparativen Auge, der andere schaut zu mit dem natürlichen Auge. Es geht immer nur um die Jouissance, ja, dass er davon profitiert. Ja. Also dieser Künstler macht diesen theoretischen Fehler. Und es ist bezeichnend, klarerweise, für den Zustand unserer Kunsttheorie heute, dass sie solche theoretischen Fehler nicht erkennt. Sie ist sprachlos. Ne, ja. Das ist genau, was ich meine. Sie ist sprachlos, im Grunde traumatisiert, ja, kann sie mit solchen Werken gar nicht umgehen. Ne?
Mhm. Wie weit sind Sie denn selbst gegangen und warum?
Also wir sind damals, zum Beispiel, es hat damals Sprüche gegeben, wie von Herrn Steck, die Kunst findet nicht im Saale statt, ja, sondern die Revolution gewissermaßen, das war die Antwort auf den Satz, die Revolution findet auf der Straße statt. Ja, ja. Wenn dann im Vietnamkrieg debattiert wurde, endlos, ja, bei allen möglichen studentischen und nicht-studentischen Sitzungen, ja, wollte ich schon sagen, okay, wir werden zeigen, was Vietnam bedeutet, ansatzweise, dass wir eben die Erfahrung der körperlichen Gewalt kenntlich machen, indem wir halt blindlings ins Publikum Stacheldrahtball hineinschmeißen. Weil Stacheldrahtball hat man zum Teil verwendet bei Bildern, ja. Kiefer verwenden sie doch heute bei Bildern. Ne? Das heißt, da wird der Stacheldrahtball ästhetisiert. Ja? Er wird Teil eines schönen Ornamentes auf dem Bild. Ja? Aber der Stacheldrahtball hat eine richtig gewaltsame Funktion. Ja? Und die in Erinnerung zu rufen, ja? Indem ich ihn aus der Sphäre der Repräsentation in der Welt bringe, ja? War schon, so weit bin ich gegangen, um zu sagen, ich sollte eine Ahnung bekommen, was Krieg wirklich bedeutet. Ja? Deswegen findet eben der Krieg zumindest ansatzweise im Saale statt, ja. Nicht einfach nur als Symbol auf der Leinwand. Ja.
Wie war denn da die Reaktion in diesem Fall zum Beispiel?
Das haben sich nicht die Menschen gewehrt. Ja. Ich habe auch damals, ja, das waren halt die Höhe dieser Überlegung, auch sehr viel mit Peitsche und anderen Aktivitäten gearbeitet. Die Leute haben sich dagegen gewehrt, haben dann also zurückgeworfen, haben dann auch Flaschen, Bierflaschen auf Valley Express und meinen Kopf zertrümmert. Ja, ja. Ich war klarerweise ein bisschen besser trainiert als wie Valley Express und konnte mich da irgendwie einigermaßen durchsetzen. Aber also, es war ein richtiger Tumult, also Schallschlachten, extreme Schallschlachten. Das hat dann so ausgeschaut im Züricher Volkshaus, dass dann, ich war auf der Bühne, ja, und dann habe ich, weil da sind aber drei Leute auf die Bühne gekommen, haben angefangen mit mir und mit Valley Express zu raufen. Da habe ich gesehen, links steht die Polizeieinheit. Rechts steht wieder Polizeieinheit, also da kann ich nicht mehr hinaus. Ja. Dann habe ich das Publikum vor mir war schon in voller Wut und hat nur darauf gewartet, dass ich runtergehe, ja, und dass sie mich sozusagen also tätig angreifen. Das war eine schwierige Lage. Ja, ja, ja. Ja, und das kann man nur lösen durch Tricks, die man erlernt hat. Also, die Tricks gehen dann so. Ja, ja. Also, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Tanzfläche, ja, und da haben Sie einen Freund, ja, und der fängt eine Schlägerei an mit einem anderen. Ne, ja, und der Schläger ist viel stärker wie Sie. Ne, und da wäre es eigentlich jetzt sinnlos, wenn ich jetzt hingehe. Und ich hatte eine sehr unangenehme Kindheit, ja, also sehr dadurch kannte ich solche Tricks, wie das geht. Ja. Und wenn ich jetzt hingehe, sage zu dem Größeren, sage, du hör auf damit, das ist ein Freund zu mir, tu dir nicht angreifen, haut er mir selbst eine in die Guschen. Ne. Aber wenn ich hingehe und ihm den Rücken zeige, ja, ja, obwohl ich der Kleinere bin, ja, ja, den Rücken zeige, dann musst du überlegen, ist der Mann so stark, dass er wagt, den Rücken zu zeigen, ja, dann tue ich lieber ihm nichts. Oder blöfft er, ja. Nachdem solche Leute ja, nicht die hellsten Köpfe sind, kommt die Idee, dass ich blöffe, kommt ihn gar nicht. Sondern er denkt automatisch, wenn der sich traut, mir den Rücken zu zeigen, ja, wo ich eine draufhauen könnte, muss er eine Pistole oder ein Messer bei sich haben, also greife ich besser nicht an. Und solche Tricks lernt man dann, wenn man in Heimen aufwächst, und ich bin in Heimen aufgewachsen, lernt man viele solche Tricks. Und so konnte ich mich gewissermaßen, ich bin dann praktisch halbnackt barfuß durch den Saal gegangen. Ja. Da waren die Leute schockiert, gesagt, was ist mit dem los? Und sind wieder weggegangen. Und ich musste da blöderweise, ohne Witz, halbnackt, also nur mit der Unterhose und Barfuß ins Auto springen, ja, ja, und dann möglichst schnell von Zürich über die Grenze nach Österreich kommen. Ja. Ohne Pass, halbnackt. Ja, ja. Das war eine unangenehme Lage. Ja. Und auch dazu hat es geschneit und mein Auto war fertig schrottreif. Ja. So endet das dann. Ja. Und irgendwann hört man klarerweise damit auf. Wenn man dann irgendwie älter wird, merkt man landet entweder in der Psychiatrie oder auf ewigem Gefängnis. Ne. Und da habe ich mir gedacht, ist besser, ich bleibe in der akademischen Welt. Ja.
Kommen wir nochmal zu der Frage, wo kann das denn hinführen? Also einerseits kann man eben es wiederholen und dadurch auf etwas aufmerksam machen. Aber in Ihren theoretischen Schriften liegt Ihnen ja auch sehr an der Analyse gleichzeitig. Wie kann man denn mit künstlerischen Mitteln zum Beispiel auch analysieren?
Also bevor ich Ihnen eine Antwort gebe, möchte ich nur sagen, dass das Thema Gewalt mich bis heute beschäftigt, dass ich jetzt immer wieder Aufsätze schreibe, also Analysen der Gewalttheorien von Benjamin bis Derrida. Und ich habe gerade jetzt in Los Angeles wird eine Ausstellung gemacht über deutsche Kunst, ja, weil ich eben schon den Ruf habe, ein Gewaltexperte zu sein, zumindest in der Theorie, haben die mich gebeten, so einen Aufsatz schreiben über die deutsche Kunst und ihr Verhältnis zur Gewalt, sei es sozusagen zur Gewalt des Holocaust oder zur Gewalt der RAF. Ja. Also insofern beschäftige ich mich diesen Themen immer noch sehr stark. Ja. Und in der Kunst ist es klarerweise interessant, zu sehen, was passiert. Ja. Also bevor ich über meine eigene Kunst rede, erlauben Sie mir, dass ich meinen Aufsatz zitiere und die Kunstwerke anderer Menschen. Ja. Meine Theorie in diesem Aufsatz ist gewissermaßen so, man muss in Erinnerung rufen, ja, dass eben Gerhard Richter seine RAF-Bilder 10 Jahre gemacht hat, ja, oder noch viel später nach dem eigentlichen Ereignis. Ne. Also das gewissermaßen ist das dann kunstgeschichtlich die Historienmalerei. Ne. Ein Ereignis ist lange vorbei, es ist gewissermaßen schon geschichtlich ad acta gelegt, ja, ja, und dann macht man, eben, man macht, er hat das nicht gemacht, das Gemälde zum Zeitpunkt, wo RAF wirksam gewesen ist, ja, da wäre es auch wirklich gefährlich gewesen und die Botschaft wäre auch eindeutig gewesen. Ne, ja. Aber so, wenn man das macht, als Genre der Historienmalerei, ja, ist es schon mal entschärft. Ja. Und dann ist interessant zu sagen, dass es Es gibt zwar viele Arbeiten, die mit dem RAF-Thema zu tun haben, ja, aber es gibt in Deutschland kaum Arbeiten zu der eigentlichen Quelle. Ja. Weil die RAF, was immer sie, da kann man herumstreiten, stundenlang, was sie war, aber eines kann niemand wegdiskutieren, das Klima, in dem die RAF entstanden ist, war die Reaktion auf den Faschismus. Ne. Darum haben sie auch immer gesprochen von den faschistischen Schweinen und etc. etc. Ne. Also das antifaschistische Vokabular ist Bestandteil gewesen dieser Bewegung. Aber komischerweise hat die deutsche Kunst mit Beuys angefangen, ja, ja, sich nie mit dem Faschismus sozusagen beschäftigt. Ja, ja. Es gibt Arbeiten von Kiefer, wo er die Eroberungsgäste von Hitler nachmacht, ja, das hat der Student gemacht, solche Sachen. Ne, ja. Er hat dann eher dann sozusagen in seinen Werken sich mit den Mythen, was noch viel grotesker ist, ja, mit den Mythen beschäftigt, die zum Faschismus geführt haben. Also immer wiederum haben die Künstler Ersatzhandlungen gemacht. Und die größte Ersatzhandlung ist gewesen, dass sie statt der Attacke auf den Holocaust und Faschismus haben sie Vietnam attackiert. Das war die größte Ersatzhandlung, die man sich vorstellen kann. Und dieses Motiv der Ersatzhandlung, ja, also dem eigentlichen Ausweichen, ist so groß immer noch, dass das Unverständliche passiert, dass ein deutscher Außenminister, der aus dieser Bewegung kommt, einen Krieg, einen gewaltsamen Krieg, ja, gegen Serbien legitimiert mit nie wieder Auschwitz. Stellen Sie mir das vor. Das heißt, gegen Auschwitz hat keiner was gemacht. Ja. Aber sie sagen, was den Eltern passiert ist, soll uns nicht passieren. Wir bombardieren jetzt, und das ist das Groteske, man kann nicht ein anderes Land bombardieren und sagen, nie wieder Auschwitz. Man kann Gründe haben, wieso man Serbien bombardiert, ist mir egal. Ja. Aber das waren die falschen Gründe. Ja. Man kann nicht sagen, ich zerstöre hier ein Land, um eine Zerstörung zu vermeiden, wie sie es gemacht haben, meine Eltern mit den Juden. Ja.
Und sich damit legitimieren,
ja,
wollen.
Vollkommen panikartig grotesk. Ja. Ja. Und das ist der Zustand dieser Gesellschaft. Insofern muss die Kunst anfangen, und sie hat es nicht getan, weil der Effekt des Traumas ist so nachhaltig, ja, dass 50, 60, 80 Jahre nicht genügen, ja, um das aufzuarbeiten. Ja. Also die Kunst muss Möglichkeiten finden, ja, um eben sich diesen Themen zu widmen und nicht Ersatzhandlungen zu machen, dass man eben sozusagen Vietnam thematisiert und solche Dinge. Ne.
War Dias da dann ein wichtiger Schritt, würden Sie sagen?
Also Dias war ein wichtiger Schritt. Ja. Also insofern ist auch die Bedeutung, die Dias in der Kunstgeschichte bekommen hat, war ein wichtiger Schritt, weil es offensichtlich das einzige Mal war, dass eine größere Gruppe von Künstlern sich mit diesem Thema, diesem zentralen Thema für die Nachkriegszeit. Man muss gewissen, was man sagen, die gesamte Nachkriegskunst ist so zu verstehen als Kunst nach dem Kriege. Sie arbeitet das Trauma des Krieges auf. Eben auch das Schlitzen von Fontana ist nicht einfach nur, was heute daraus geworden ist, jeder reiche Fabrikant hat so einen Fontana zu Hause im Schlafzimmer, also als Dekoration. Fontana hat eigene Gründe gehabt. Die meisten wissen nicht, dass Fontana ein Mitläufer war von Mussolini. Fontana hat realistische Skulpturen gemacht, also für Mussolini. Ja. Und Mussolini hat ja eine neue Zeitrechnung eingeführt, ja, mit eigenen Buchstaben. Ne? Und er ist sogar so weit gegangen, Fontana, dass auf dem Podest dieser Skulpturen die mussolinische Zeitrechnung hingeschrieben hat. Ne? Probatria und bla bla bla, die ganzen Sprüche. Ne? Also er musste gewissermaßen auch traumatisiert die Leinwand zerschlitzen, die Möglichkeit, sich zu erinnern. Ne? Also die gesamte Kunst ist im Wesentlichen Nachkriegskunst, ja? Kunst nach dem Krieg, und sich aus dem Kriege. Teilweise hat er der Kunstler daraus gemacht, das Gegenteil. Ne? Also er hat gewissermaßen die Ästhetik, Er hat die Destruktion ästhetisiert. Ja? Mhm, und viele Künstler haben das mitgemacht, sozusagen. Ne? Nietzsche hat das auch gemacht, dass dann sozusagen seine orgiastischen, also angeblich orgiastischen Kunstwerke ästhetisiert hat. Ne? Und dann nannten sie schlussendlich dann das Bühnenbilder in Wiener Staatsoper. Ne? Also da ist von Trauma und Aufarbeitung nicht mehr die Rede. Ne?
Also in das Kunstsystem auch eingegangen, sozusagen. Was würden Sie denn sagen, aus heutiger Sicht hat Dias tatsächlich dann erreicht, wenn man jetzt die Dinge, die für Sie selbst bedeutungslos waren, quasi die ganz anderes wollten, vielleicht damals weglässt, aber die wichtigen Dinge, was war das?
Also ich glaube, dass Dias nicht nur eine große Geschichte hat, ja, dass es eben dieses Thema, ja, das zentrale Thema ist, ja, eine radikale Kunst in Europa nach dem Kriege, sondern dass Dias auch noch eine große Zukunft hat, dass immer mehr Leute kennen werden, dass die Destruktion ein wichtiges Thema war, auch ein wichtiges Ausdrucksmedium, Ausdrucksmittel für die Nachkriegskunst, und dass immer mehr Künstler, ja, und auch Historiker sich darum kümmern werden, um daraus Lehren ziehen zu können, wie wir in Zukunft sozusagen weiterarbeiten können.
Ist denn Destruktion heute noch, würden Sie sagen, tauglich als künstlerisches Mittel?
Es gibt sie nicht mehr in dieser direkten, gewissermaßen rohen Art, ja. Aber Aber so wie Künstler wie Hirschauer, wie Christoph Büchel, ja, machen das schon noch sozusagen, ne? Also die Destruktion. Ne? Also weil sie eben das berühmte beschädigte Leben, wie das Adorno genannt hat, eben also mit beschädigten Materialien machen, mit Kennzeichnungen. Ne? Das, also man sieht die Beschädigung, ne? Man sieht die Materialien, was weiß ich, von den Obdachlosen, ne? Von der Plastiksack bis hin zu den Klebestoffen, das wird da genommen, ja, daraus wird Skulpturen gebaut, also es wird immer noch die reale Materialien der Beschädigung werden immer wieder in die Kunst geführt, das ist die Weiterführung der Destruktion.
Sie sagen jetzt natürlich immer noch, und die Frage ist, ein wichtiges Thema bei Ihnen ist ja auch die Erweiterung der Wirklichkeit, die Erweiterung der Wahrnehmung, kann denn Destruktion das heute noch, kann man per Destruktion heute noch die Wahrnehmung der Wirklichkeit erweitern?
Also, das ist ja der andere Zweig, ne? Ja, auch in meiner Arbeit, ja, also, dass man sagt, die Destruktion ist nicht ausreichend und nicht hinreichend, das künstlerische Mittel. Man muss sich schon davon lösen. Ja? Und die Erweiterung ist für mich der Gegenbegriff. Ne? Also eine Strategie ist die Destruktion thematisieren, in der Weise, wie ich es versucht habe zu erläutern. Aber die andere Strategie ist die Erweiterung selbst, also der Erweiterungsbegriff selber, der Erweiterung selber. Ne?
Also das sind zwei verschiedene Strategien. Die nicht quer verbunden sind.
Die nicht quer verbunden sind, ja. Ja. Die beides nur eines haben, sie drücken das Ungenügen aus und das Unbehagen. Ne? Also beides, also der Mangel. Aber die Erweiterung ist eine andere Strategie als die Destruktion. Und das ist natürlich eine, die ich auch immer bevorzugt habe, die Erweiterung eben der Wirklichkeit. Das ist natürlich mein eigenes persönliches künstlerisches Thema, die Erweiterung der Wirklichkeit durch erweiterte technische Medien. Und das ist aber ein eigenes Kapitel.
Und Sie haben aber am Anfang gesagt, es ging Ihnen ja auch zum Beispiel bei diesen Schreibmaschinen-Experimenten um die Destruktion der Hierarchie. Ja. Ist das denn überhaupt, würden Sie aus heutiger Sicht sagen, jemals möglich? Kann man diesen Hierarchien entkommen tatsächlich?
Man kann ihnen, ja, also ich würde sagen, diese Arbeitsfreiheit hat auch geheißen Prinzipien der Poesie, ja, und da war auch ein Kapitel dieser Arbeitsfreiheit, die hat geheißen Prinzipien des Widerstands. Ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, der Widerstand zu leisten. Ja. Es erfordert klarerweise viel Mut, viel Intelligenz, ja, aber es ist durchaus möglich, auch heute, ja, das, also immer wieder in verschiedenster Form des Widerstands leisten.
Ja. In der Kunst auch.
Ich denke da eher ans Leben sozusagen. Ne? Also die Kunst sozusagen, ja, ist da heute nicht so sehr, würde ich sagen, relevant. Ja. Also die Kunst ist ja leider in meinen Augen wieder sehr stark in den affirmativen Charakter zurückgefallen, der in den 60er Jahren der Kunst vorgeworfen wurde. Ne? Also ich leiste auch Widerstand, das war heute auch Gegenstand der Diskussion, die ich hatte mit Kluge. Kluge leistet mit seinen
Alexander Kluge
auch Widerstand, indem man noch Inhalte in das öffentliche Fernsehen bringt, ja, die da normalerweise nie und nimmer bringen würden. Hm?
Also das Kunstsystem, würden Sie sagen, dessen Teil Sie ja in gewisser Weise auch sind, schließt das aus?
Das Kunstsystem, heute würde ich sagen, fördert das nicht. Ja. Also nicht ausschließen, aber es fördert das nicht. Es ist immer noch möglich, ja, dass man solche Sachen... Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wie das funktioniert. Ja. Ja. Man zahlt dafür einen hohen Preis, aber man kann den Preis bezahlen, aber man wird nicht vernichtet. Das ist das Gute. Ne. Also wenn ich sage, es gibt das Thema Judentum. Ne. Es gibt Künstlerinnen, die sind aus Deutschland vertrieben worden, ja, und die haben großartige Werke geschaffen im Ausland. Ne? Zum Beispiel eine heißt Ruth Vollmer, ist gegangen nach Nordamerika. Andere heißt Gertrud Goldschmidt, verkürzt Gehe, geht aus Südamerika. Ne? Wenn ich jetzt hergehe, nach dreijähriger Forschung mit einem Team von Frauen, ja, und sage, okay, wir arbeiten dieses Werk auf, machen die ersten beiden dicken Kataloge. Ja? Und die Ruth Vollmer ist eine Frau, die war die wesentliche Lehrmeisterin von Eva Hesse. Und die hat noch seinerzeit in den 60er Jahren, ja, hat noch Robert Smithson, wenn er was geschrieben hat, die Ruth Vollmer erwähnt. Also das war nicht jemand, den keiner gekannt hätte. Ne? Aber es ist dann ab 70 verschwunden. Ne? Wenn ich jetzt hergehe und bringe diese beiden jüdischen Künstlerinnen zurück nach Deutschland, ja, und eine Ausstellung mache, kann ich Ihnen garantieren, dass niemand darüber schreibt. Das ist der Preis, den ich bezahle. Der Widerstand ist effektiv Unsichtbarkeit. Ne? Ich mache so eine Ausstellung mit Katalogen auf Englisch. Ja? Und da sind sogar Texte drinnen von Sir Louis von 1970. Ja? Das sind Texte drinnen von Richard Tuttle. Ich biete alles auf, was ich nur kann. Ne? Mhm, ja? Aber es nützt nichts. Ja? Das deutsche Kunstsystem interessiert sich nicht für die Kunst vertriebener Jüdinnen. Ne? Ich habe da keine Kritik. Ne? Mhm. Ich mache oft solche Ausstellungen, wo ich weiß, ich mache sie, weil sie wichtig sind, ja, oder scheinen wichtig zu sein. Und ich weiß genau, es wird niemand darüber schreiben, aber das ist der Preis, den ich bezahle, diese Unsichtbarkeit. Ne?
Aber die Chance, dass wie bei Dias damals, als letzte Frage vielleicht, die Künstler sich irgendwie selbst organisieren, gibt es die heute so?
Gibt es nicht heute, ne? Der Markt ist zu stark. Also was ich noch sagen wollte, der Unterschied ist der, zu früher, das hat sich schon verbessert, ja. Weil früher habe ich solche Sachen alleine gemacht, ja, also ohne Unterstützung. Ne? Heute ist der Vorteil der, dass ich Geld vom Staat habe, ne? Und dass ich ein Team habe, ne? Und dass man mich nicht entlässt. Ja? Ich bin schon sehr dankbar, dass man zwar diese Ausstellung nicht bespricht, ja, aber dass es kein Grund ist für die Politik, mich rauszuschmeißen. Ja? Das ist schon ein großer Fortschritt, finde ich, wie früher. Ja?
Vielen Dank an Peter Weibel.